Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen.
Die Apostelgeschichte ist ein historisches Dokument, das die Entstehung der Gemeinde aufzeigt. Es beschreibt Aufgaben, die bis heute noch nicht abgeschlossen sind. So lesen wir: Er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus. Das heißt, die Verkündigung und die Unterweisung werden weitergehen, bis die Vollzahl der Heiden gerettet ist. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Das ist das einzige und wahre Fundament der Gemeinde. Hören Sie heute aus dem sehr empfehlenswerten Buch von Arno Fröse, Das feste Fundament der Gemeinde, Apostelgeschichte, das Kapitel 16 mit der Überschrift Der Ruf nach Mazedonien.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 16 – Der Ruf nach Mazedonien. In Vers 6 dieses Kapitels, Paulus war noch immer auf Missionsreise, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Auch der Grund dafür wird berichtet. Ein Gefängniswärter und sein Haus sollten gerettet werden. Paulus war gegen die Verkündigung des Evangeliums durch eine Magd, die den Wahrsagegeist besaß. Das führte dazu, dass Paulus und Silas ins Gefängnis kamen. Statt zu protestieren, beteten sie und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Vers 25. Einer der Höhepunkte in diesem Kapitel ist der Vers 31. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Jude oder Grieche? Die ersten drei Verse von Apostelgeschichte 16 zeigen, wie jüdisch die Gemeinde war, selbst in heidnischen Gegenden. Timotheus hatte eine jüdische Mutter und einen griechischen Vater. In diesem Fall definiert der Ausdruck griechisch nicht nur die Nationalität, sondern auch den Status Heide. Paulus ließ Timotheus wegen den Juden beschneiden. Er kam aber nach Derbe und Lystra, und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. Der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Und er nahm ihn und ließ ihn beschneiden um der Juden willen, die in jener Gegend waren. Denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Die meisten Kommentare halten fest, dass Paulus dies tat, um Auseinandersetzungen und unnötigen Diskussionen auszuweichen. Das ist sicherlich wahr. Aber es musste auch die Identitätsfrage geklärt werden. War Timotheus Jude oder Heide? Da seine Mutter jüdisch war, war auch er jüdisch. Warum war diese Frage so wichtig? Wir lesen doch im Galaterbrief Kapitel 3, Vers 28, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Dieser Vers wird oft falsch angewendet, wenn es um die Gemeinde geht. Man legt ihn so aus, als gäbe es keinen Unterschied zwischen den Menschen. Wenn wir aber den Vers sorgfältig analysieren, stellen wir fest, dass es sich in erster Linie um eine geistliche Angelegenheit handelt. In Christus sind wir perfekt und ewig vereint. Es gibt keine Überlegenheit oder Unterlegenheit, wenn es um Jude oder Heide, um Mann oder Frau geht. Das Faktum bleibt aber bestehen. Ein Jude bleibt ein Jude, genauso wie ein Mann und eine Frau bleibt. Das bedeutet, dass die von Gott gegebene Identität wichtig ist, solange wir auf dieser Erde leben. Und deshalb stellte Paulus sicher, dass Timotheus als Jude identifiziert wurde. Unsere Wurzeln. Den folgenden Versen aus Apostelgeschichte 16, die Verse 4 bis 5, entnehmen wir, dass die Gemeinden unter der Regie von Jerusalem standen. Wir lesen dort: Als sie aber die Städte durchzogen, übergaben sie ihnen zur Befolgung die von den Aposteln und den Ältesten in Jerusalem befassten Beschlüsse. So wurden nun die Gemeinden im Glauben gestärkt und nahmen an Zahl täglich zu. Paulus lehrte die Gemeinden, die Beschlüsse aus Jerusalem zu halten. Das Ergebnis war, dass die Gemeinden wuchsen. Und wiederum müssen wir betonen, dass die jüdische Wurzel der Gemeinde in Jerusalem war. Deshalb schreibt der Apostel Paulus den Römern in Kapitel 11, Vers 13, denn zu euch, den Heiden, rede ich. In Vers 18 werden wir gewarnt, so überhebe dich nicht gegen die Zweige. Überhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Unsere Wurzeln sind nicht in unserer Gemeinde oder unserer Konfession. Unsere Wurzeln sind im Wort Gottes und kommen aus Jerusalem. Der Prophet Micha sprach etwa 750 Jahre vor der Geburt Jesu diese Worte. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Micha 4, Vers 7. Wir können nicht oft genug betonen, dass die Gemeinde ein jüdischer Organismus ist, dem die Heiden zugefügt wurden. Wenn wir diese wichtige Wahrheit erkennen, werden wir mit unserer Einstellung gegenüber den Juden und dem Land Israel vorsichtiger sein. Bileam, der Heidenprophet. Die Geschichte von Bileam, dem Propheten, und Balak von Moab dient als Beispiel, wie einzigartig die Position Israels in Gottes Perspektive ist. Balak gab Bileam den Auftrag, Israel zu verfluchen. Aber letzterer bekam des Herrn Botschaft: Er schaut kein Unrecht in Jakob und er sieht kein Unheil in Israel. Der Herr sein Gott ist mit ihm und man jubelt dem König zu in seiner Mitte. Gott hat sie aus Ägypten geführt. Seine Kraft ist wie die eines Büffels. So hilft denn keine Zauberei gegen Jakob und keine Wahrsagerei gegen Israel. Zu seiner Zeit wird man von Jakob sagen und von Israel: Was hat Gott Großes getan? 4. Mose 23, die Verse 21 bis 23. Für diejenigen, die die Bibel kennen, ist dies eine eher merkwürdige Aussage. Er schaut kein Unrecht in Jakob und er sieht kein Unheil in Israel. Sprach er über das Volk Israel? Ist es das gleiche Volk, über das Mose sagte: So sollst du nun erkennen, dass der Herr dein Gott dir dieses gute Land nicht um deiner Gerechtigkeit willen gibt, damit du es in Besitz nimmst, denn du bist ein halsstarriges Volk. Denke doch daran und vergiss es nicht, wie du den Herrn deinen Gott in der Wüste erzürnt hast. Von dem Tag an, als du aus dem Land Ägypten ausgezogen bist, bis zu eurer Ankunft an diesem Ort, seid ihr widerspenstig gewesen gegen den Herrn. 5. Mose 9, die Verse 6 bis 7. Die Worte Bileam scheinen den Worten Moses zu widersprechen. Aber in Wahrheit tun sie es nicht. Bileam sah Israel aus der Sicht der Heiden, schaute von außen nach Israel. Aber es war ihm nicht erlaubt, in die inneren Angelegenheiten Israels zu schauen. Er konnte nur das sehen, was Gott ihm erlaubte. Bileam berichtete von Gottes Absichten mit seinem Volk. Das ist eine Lektion für die Heiden. Israel ist heilig für den Herrn. Gott wird zu Ende bringen, was er begann. Die Tatsache, dass die Juden störrisch und rebellisch sind, ist eine Sache zwischen Gott und seinem Volk und soll nicht von den Heiden beurteilt werden. Gott schützt jene, die er auserwählt hat, bis er seine Ziele mit ihnen erfüllt hat. Beschlossen von den Aposteln. Die ersten Gemeinden in den heidnischen Regionen waren aufgebaut auf die von den Aposteln und den Ältesten in Jerusalem gefassten Beschlüsse. Das Fundament der Gemeinde ist bereits gelegt. Trotzdem wird vielerorts versucht, dies erneut zu tun. Diese Versuche werden scheitern, denn unsere Aufgabe ist es, auf dem bestehenden Fundament aufzubauen. Über dieses geistliche Haus schreibt Petrus in 1. Petrus 2, Vers 5: So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Die Gemeinde wird wachsen, wenn wir den klaren Instruktionen der Bibel folgen. Ich freue mich zu schreiben, dass die Gemeinde wächst. Das ist vielleicht nicht das, was wir in den Medien lesen oder hören, denn diese berichten lieber von Sensationen. Seine Gemeinde, die kleine Herde, die aus denen besteht, die sich wahrhaftig bekehrt und den Heiligen Geist bekommen haben, Diese nehmen an Zahl täglich zu. Gehe nicht nach Asia. Nun lesen wir in Apostelgeschichte 16, Vers 6 von einem sehr interessanten Befehl. Als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Warum? Weil es nicht mit Gottes Plan übereinstimmte. Im nächsten Vers lesen wir ebenfalls von göttlichem Eingreifen. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Der Grund, warum sie nicht nach Asia und Bithynien sollten, wird uns im folgenden Vers, Vers 9, genannt. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Die Türe zu dieser Region von Asia war für den Moment verschlossen. Wenn unser Herr eine Tür schließt, bleibt sie geschlossen, bis er sie öffnet. Und wenn er sie öffnet, dann wird sie offen bleiben. Der Grund ist uns unbekannt. Wir wissen nur, dass Paulus zuerst nach Mazedonien, was in Europa liegt, reisen musste. So lesen wir in den Versen 10 bis 11: Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. So fuhren wir denn mit dem Schiff von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrace und am folgenden Tag nach Neapolis und von dort nach Philippi, welches die bedeutendste Stadt jenes Teils von Mazedonien ist, eine römische Kolonie. Wir hielten uns aber in dieser Stadt etliche Tage auf. Bekehrung von Lydia. Etwas Ungewöhnliches ereignete sich. Wir lesen in Apostelgeschichte 16, die Verse 13 bis 15. Und am Sabbattag gingen wir vor die Stadt hinaus, an den Fluss, wo man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Und der Herr tat ihr das Herz auf, so dass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, bat sie und sprach: Wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns. Im Gegensatz zur früheren Gewohnheit von Paulus, am Sabbat in die Stadt und in die Synagoge zu gehen, gingen wir vor die Stadt hinaus. Das deutet darauf hin, dass Paulus sich langsam von den alten Traditionen und Gewohnheiten trennte. Denn schlussendlich war er ja der Apostel der Heiden. Zweifelsohne kannte Lydia den Gott Israels. Es heißt, sie war eine gottesfürchtige Frau. Der Herr öffnete ihr Herz, sie nahm das Wort auf, glaubte, wurde getauft und räumte sich das Vorrecht ein, den Apostel Paulus als Gast in ihr Haus aufzunehmen. Wie der Feind das Evangelium propagiert. Dann wird von einem weiteren ungewöhnlichen Geschehen berichtet. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte und ihren Herren durch Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Diese folgte Paulus und uns nach, schrie und sprach: Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Die Verse 16 und 17. Auf dem Weg zum Gebet und Lobpreis für den Herrn offenbarte sich eine Nachahmung. Ein falsches Zeugnis wurde ausgesprochen. Die Worte der Magd an sich waren wahr. Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Dies entsprach der Wahrheit. Diese Frau schien Paulus und seine Verkündigung des Evangeliums zu unterstützen. Aber Paulus kannte die Quelle dieser Worte. Die meisten Gemeinden befürworten heute leider alles, was in Anführungsstrichen gut ist, unabhängig davon, woher es kommt, selbst wenn die eingesetzten Evangelisationsmethoden Werkzeuge Satans sind. Gewissen Leitern scheint es wichtiger zu sein, viele Menschen in ihre Gemeinden zu bringen. Sie dulden deshalb sogar das falsche Evangelium. Dies war zu Paulus Zeiten nicht der Fall. Wir lesen, dass er betrübt war, weil er erkannt hatte, dass diese Frau keine Gläubige war. Ihre Botschaft, wortwörtlich genommen die Wahrheit, war nämlich eine Täuschung Satans. Hätte Paulus ihre Aussage stehen gelassen, wäre Satan ein Mitbegründer der Gemeinde in Mazedonien geworden. Wir lesen aber im 18. Vers: Und dies tat sie viele Tage lang. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir, in dem Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr aus in derselben Stunde. Erfolg oder Segnung? Wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn wir von neuen Wegen und erfolgreichen Methoden hören, wie unsere Gemeinden wachsen können. Nutzen wir die Werkzeuge des Teufels nur, um verlorene Seelen in unsere Gemeinden zu locken? Wenn dies der Fall ist, sind wir vielleicht erfolgreich, aber sind wir dadurch auch gesegnet? Das ist der große Unterschied. Erfolg ist der Schlüssel zur Welt. Wir kennen die Aussage, Erfolg gibt immer Recht. Einige vertreten die Meinung, dass egal wie und wo das Evangelium verkündet wird, es gesegnet sei. Kein Wunder daher, dass es so viel Verwirrung und Unsicherheit gibt innerhalb des Christentums, ja sogar in bibeltreuen Gemeinden. Wir lernen, dass Paulus ganz einfach das Wort Gottes verkündete und dies vom Herrn gesegnet wurde. Nichts wurde dazu getan, um den Verkündigungsdienst zu unterstützen. Es kann sein, dass wir Jahre, ja sogar Jahrzehnte verkündigen und keine Frucht sehen. Aber wenn wir das Evangelium nach Gottes Willen predigen, schaffen wir dennoch Frucht für die Ewigkeit und zu seiner Ehre. Das Wort ist immer noch der Schlüssel. Lesen wir nochmals Epheser 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Möge unser Herr all seinen Dienern auf der ganzen Welt weiterhin Gnade schenken, den Weg des schlichten Verkündens zu gehen. Erneut im Gefängnis. Der Apostel Paulus vertrieb einen teuflischen Geist aus der nicht namentlich genannten Magd, was finanziellen Verlust für die lokalen Geschäftsleute bedeutete. Es kam zu einer offenen Auseinandersetzung und schlussendlich wurden Paulus und Silas ins Gefängnis geworfen. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn entschwunden war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die Obersten der Stadt. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen: Diese Männer, die Juden sind, bringen unsere Stadt in Unruhe und verkündigen Gebräuche, welche anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Die Verse 19 bis 21. Anscheinend hatte es bis zu diesem Zeitpunkt keinen Widerstand gegen Paulus gegeben. Er proklamierte weiterhin, dass Jesus der Retter ist. Aber alles änderte sich, als er sich weigerte, den falschen Geist zu tolerieren. Jetzt musste Paulus den Preis dafür bezahlen. Sein Einstehen für die Wahrheit führte ihn in Schwierigkeiten. Diese Leute waren stolze Römer und verwandelten die Situation in einen Feldzug gegen die Juden. Diese Männer, die Juden sind. Bei dieser Gelegenheit erwähnte Paulus nicht, dass er ein römischer Bürger war, was ihm die Strafe und Schläge erspart hätte. Nein, er entschied sich zu leiden. Wir lesen in den Versen 22 bis 24: Und die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie auf. Und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Obwohl Paulus ungerecht behandelt wurde, wusste er offensichtlich mehr, als wir hier lesen. Er war ein Mann, der wirklich vom Geist erfüllt war und den Willen des Vaters tat. Er ließ sich vom Heiligen Geist führen. Er wurde geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Aber er war trotzdem in der Lage, Gott mit Liedern zu preisen und zu ehren. Vom Erdboden zur Errettung. Paulus kannte das Gesetz und hätte bei den Hauptleuten protestieren können. Diese hätten sofort zu seinen Gunsten reagiert. aber das war nicht Gottes Weg, weil eine Seele gerettet werden musste. So lesen wir in den Versen 25 bis 30. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und sogleich öffneten sich alle Türen, und die Fesseln aller wurden gelöst. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf, und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach: »Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier.« Da forderte er ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach: »Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde?« Gott nutzte ein großes Erdbeben, um diesen Mann zu retten. Das gesamte Fundament des römischen Systems wurde erschüttert für eine einzige Seele. Vers 31 beantwortet die Frage des Kerkermeisters. Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Das ist eine der herrlichsten Verheißungen in der Bibel. Bete weiter. Viele von uns haben Familienmitglieder, die noch nicht bekehrt sind. Jetzt wollen wir diese Verheißung im Glauben annehmen. Wir haben bereits selbst Errettung erlebt, deshalb wollen wir unser Anliegen weiterhin dem Herrn anbefehlen, gemäß diesem Versprechen: So wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Ich möchte Sie ermutigen, für Ihre Lieben, Verwandten, Freunde, ja sogar Feinde zu beten. Geben Sie nicht auf, beten Sie weiter, auch wenn das Gegenteil passiert. Satan weiß sehr wohl, wenn ein Heiliger betet, verliert die Hölle eine Seele. Deshalb, liebe Heilige, liebe Heiliger des höchsten Gottes, beten Sie weiter. Vom Gefängnis zum Lob. Jetzt wurden Paulus und Silas entschädigt. Wir lesen in den Versen 32 bis 36. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Als es aber Tag wurde, sandten die Hauptleute die Gerichtsdiener mit dem Befehl: Lass jene Leute frei. Da verkündete der Kerkermeister dem Paulus diese Worte: Die Hauptleute haben die Anweisung gesandt, dass man euch freilassen soll. So geht nun hinaus und zieht hin in Frieden. Es gibt keine Erklärung dafür, warum die Hauptleute am nächsten Tag plötzlich ihre Meinung änderten und sagten: Lass jene Leute frei. Unter normalen Umständen wäre der Kerkermeister umgebracht worden. Man entließ Paulus und Silas stattdessen sogar aus dem Gefängnis. Natürlich könnte man das auf die Stärke des Erdbebens zurückführen. Die ganze Stadt war in Aufregung und wahrscheinlich wusste jedermann vom Geschehen. Aber davon steht nichts geschrieben in der Heiligen Schrift. Somit ist es reine Spekulation. Eines ist aber klar: Die Hauptleute befahlen die Entlassung der Gefangenen. Paulus und Silas hatten gelitten für das Evangelium. Sie waren nun frei zu gehen. Aber sie gingen nicht. Warum nicht? Weil die Hauptleute mit der Tatsache konfrontiert werden mussten, dass sie das römische Gesetz gebrochen hatten. Paulus aber sprach zu ihnen: Sie haben uns, die wir Römer sind, ohne Urteil öffentlich geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Und jetzt schicken sie uns heimlich fort? Nicht so, sondern sie mögen selbst kommen und uns hinausführen. Vers 37. Als Folge davon wurden die Gefangenen von den Hauptleuten, die die Strafe ausgesprochen hatten, mit einer gewissen Ehrfurcht herausgeführt. Wir lesen in Vers 38 und 39. Da verkündigten die Gerichtsdiener diese Worte den Hauptleuten, und diese fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. Und sie kamen und redeten ihnen zu und führten sie hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Da verließen sie das Gefängnis und begaben sich zu Lydia. Und als sie die Brüder sahen, trösteten sie sie und zogen fort. Was für ein erstaunliches Zeugnis! der Wahrheit auch bei Ungerechtigkeit treu bleibend und für das Evangelium leidend, so folgten Paulus und Silas den Fußstapfen unseres Herrn Jesus. Petrus schrieb in 1. Petrus 2, Vers 23, und als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder, als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Das ist der Weg des Kreuzes, der einzige Weg, der nach Hause führt. Was für eine Lektion für das heutige Christentum, vor allem in den USA, wo Religion extrem mit Politik vermischt wird und oft nicht der biblischen Gemeinde gleicht. Der ganze politische Gewinn wird letztendlich Verlust sein. Der gesamte geistliche Gewinn hingegen wird in der Ewigkeit belohnt werden. Sie hörten soeben das 16. Kapitel mit der Überschrift Der Ruf nach Mazedonien. Aus dem Buch von Arno Fröse, Das feste Fundament der Gemeinde, Apostelgeschichte. Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001 und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.